Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Ilk, sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats, ich danke für die Einladung in Ihre Stadt, die ja wohl auf der Basis eines Gemeinderatsbeschlusses zustande gekommen ist, was die Skulptur von Herrn Joos angeht. Sie haben bereits eine lange und anstrengende Stadtratssitzung hinter uns. Ich kann Ihnen nur versichern, ich kann das nachempfinden, war ich doch in meiner Heimatstadt Waldkirch selbst 10 Jahre lang Stadtrat und Fraktionsvorsitzender und weiß es also zu würdigen, wenn Sie jetzt mir noch mal eine gewisse Zeit Ihre Aufmerksamkeit schenken wollen. Ich beginne mit einem Zitat. An Rommel scheiden sich die Geister, sein Bleiben oder sein Verschwinden als Kasernenpatron der Bundeswehr wird zeigen, wie ernst es ihr mit der Korrektur der Traditionspraxis ist. Rommel ist der Testfall. Dieser Satz stammt von dem Schriftsteller und Publizisten Ralph Giordano, mit dem ich befreundet war. Geschrieben wurde es bereits vor mehr als 20 Jahren mit dem Blick auf das Militär und nicht mit Blick auf die Zivilgesellschaft, und das muss ja nicht unbedingt dasselbe sein. Bis heute, 2 Jahrzehnte später, geht die Traditionsdebatte weiter. Nach wie vor gibt es Rommelstraßen, gibt es Rommelkasernen, gibt es Rommeldenkmäler, auch das hier in Heidenheim aus dem Jahre 1961, wie Sie sicher alle wissen. Giordano war selbst ein Überlebender des Holocaust. Er versuchte, seinem Publikum stets eine Grundeinsicht zu vermitteln, die häufig übersehen und häufig verdrängt wird. Sie lautet, und das sagt ein Überlebender des Holocaust, sie lautet, nicht die Ermordung der europäischen Juden war das Hauptverbrechen Deutschlands, sondern vielmehr der Krieg der Waffen und wörtlich weiter die militärische Aggression auf Europa, auf die Welt, auf die Menschheit. Der Krieg, das war das Hauptverbrechen des Nationalsozialismus. Dieses kostete 70 Millionen Menschen das Leben, auch den europäischen Juden. Und Norbert Blüm, der ja vor kurzem erst gestorben ist, er kannte schon den Zusammenhang von Krieg und Judenmorden ganz genau. Er formulierte den schlichten und zugleich trefflichen Satz, das KZ stand schließlich nur so lange, wie die Front hielt. Der Wehrmachtgeneral Rommel sei, so Giordano, aus diesem Kontext nicht herauszulösen. Daher tauge dieser Wehrmachtgeneral auch nicht als traditionsstiftend für die Bundeswehr. Er könne kein Leitbild für Soldaten von heute sein, habe er doch einem verbrecherischen Regime gedient. Meine Damen und Herren, ich möchte etwas anders als sonst üblich meinen Vortrag aufbauen und in den Mittelpunkt die Rezeptionsgeschichte von Rommel stellen. Das heißt, ich möchte zeigen, wie man ihn in Deutschland und der Welt wahrgenommen hat während der Weltkriegsjahre, dann zweitens in der Nachkriegszeit und drittens in der Zeit seit etwa 1990, als die Legende von der sauberen Wehrmacht zerstört worden ist. Die erste Phase also, der Rommel-Mythos entstand zur Zeit des Nordafrikakrieges 1941 bis 1943. Man fragt sich, zumal heute aus der großen Distanz, was hatte die Wehrmacht in Nordafrika eigentlich zu suchen? Es wäre ein eigenes Referat wert, das ich aber hier nicht halten kann. Ich sage nur, es handelte sich dabei um einen imperialistischen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, der unter anderem zur Unterstützung der Italiener geführt wurde, des italienischen Achsenpartners Mussolini geführt wurde, der einen Krieg um Kolonialbesitz in Afrika gegen die Briten führte. Deutsche strategische Planungen gingen über Ägypten weit hinaus, Richtung Suezkanal, Richtung Palästina, zu den Ölquellen des Nahen Ostens, ja bis hin nach Afghanistan und nach Indien. Auch das wäre ein eigenes Referat wert. Unter der Führung des risikofreudigen Panzergenerals Rommel eilten die deutschen und die italienischen Streitkräfte im Jahre 1942 zu überraschenden Siegen, aber es waren nur temporäre Erfolge. Am Ende stand März 1943 die Kapitulation der deutschen und der italienischen Streitkräfte. Immerhin, diese Siege Rommels im Jahre 1942 bildeten den Stoff, aus dem der Nazi-Propagandaminister Goebbels den Befehlshaber des Afrikakorps zum großen Kriegshelden Deutschlands inszenierte, als einen unerschrockenen und draufgängerischen Haudegen, als einen ungewöhnlich mutigen Soldaten, der seine Truppen vorne führte, als einen listenreichen Strategen, in der Summe als einen idealen Soldaten, wie damals formuliert wurde. Zugleich präsentierte Goebbels den Rommel als einen begeisterten Anhänger Hitlers, und das war er auch, der seinen Führer bewunderte, ja liebte, und das tat er bis in seine letzten Lebenstage hinein. So verkörperte Rommel via Propaganda für das deutsche Publikum wie kein anderer Wehrmachtgeneral den Gleichklang von Wehrmacht und Nazistaat. Rommel wurde der Star des Afrikakrieges, und dies auch keineswegs gegen seinen eigenen Willen, sondern unter seiner tatkräftigen Mithilfe, was man aber unter Eitelkeitsgesichtspunkten ihm auch gerne nachsieht. Auf diese Weise avancierte Rommel im Jahre 1942 in Deutschland zum wohl bekanntesten deutschen Soldaten seiner Zeit. Hinzu kam ein weiteres, auf den ersten Blick merkwürdiges Phänomen. Am Mythos Rommel arbeiteten nämlich damals auch die Propagandisten der britischen Kriegsgegner, indem sie ihrerseits die operativen Fähigkeiten des deutschen Feldmarschalls priesen. Das geschah allerdings mit dem durchschaubaren Ziel, den Gesamtsieg der Briten über die Deutschen und über die Italiener hernach als umso großartiger erscheinen zu lassen. So kam es, dass Rommel infolge der britischen und später auch der amerikanischen Propaganda auch in der internationalen Öffentlichkeit enorm bekannt wurde. Wohl war er der zweitbekannteste Deutsche direkt nach Hitler in der Welt. Das habe nicht ich erfunden, sondern das hat damals eine Gallup-Meinungsbefragung erbracht. Der Krieg in Nordafrika war, und das vergisst man bei einem Blick auf den Rommel oft, er war ungemein verlustreich. Mein Freiburger Kollege Gerhard Schreiber, ich muss dazu sagen, ich war 25 Jahre lang als Historiker beim Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg beschäftigt, bevor ich dann zur Universität Freiburg gewechselt bin, und dort gab es eben den Kollegen Schreiber. Er bilanzierte, die Alliierten verloren rund 220.000 Menschen, Tote und Kriegsgefangene, und die Achsenmächte, also Deutschland und Italien, hatten 620.000 Verluste, was eine Gesamtzahl von 840.000 Menschen ausmacht. Nicht mitgerechnet sind dabei die getöteten Tunesier, Libyer, Ägypter, von den Kriegsparteien offenbar als bedauerliche Kollateralschäden betrachtet. Angesichts dieser riesigen, unser Vorstellungsvermögen ja überschreitenden Menschenverluste nimmt es nicht Wunder, dass schon die Zeitgenossen den Krieg in Nordafrika mit der ebenfalls sehr verlustreichen und ungefähr gleichzeitig stattfindenden Schlacht von Stalingrad verglichen haben. Sie sprachen von einem zweiten Stalingrad bzw. von Tunisgrad und stellten so eine Verbindung zwischen diesen beiden Großereignissen her. Nun zur zweiten Phase, meine Damen und Herren, in der die Legende von der sauberen Wehrmacht gestrickt wurde. Bald nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gingen Generäle der Wehrmacht daran, ganz gezielt diese angeblich sauber gebliebene Wehrmacht zu malen. Die Wehrmacht habe, behaupteten sie, einen rein militärischen Krieg geführt. Sie habe völkerrechtskonform gehandelt. An Kriegs- und NS-Verbrechen sei sie nicht beteiligt gewesen. Konstruiert wurde dieses Bild bereits im November 1945 im Kontext des Internationalen Militärtribunals von Nürnberg von einer kleinen Gruppe hochrangiger Wehrmachtgeneräle. Zu ihr gehörte auch der General Siegfried Westphal, der wiederum etwas mit Heidenheim zu tun hat, weil er nämlich später als einer der Initiatoren des hiesigen Rommel-Ehrenmals agieren sollte. Während des Afrika-Feldzuges war Westphal der engste Vertraute von Rommel gewesen. Die Denkschrift, die diese Generalsgruppe verfasst hat, war sehr wichtig, denn sie sollte für Jahrzehnte das Bild der Wehrmacht in der deutschen Öffentlichkeit prägen und darüber hinaus in der internationalen Öffentlichkeit. Es ist pointiert gesagt worden, die Wehrmacht hat zwar ihren Krieg, ihren militärischen Krieg 1945 verloren, aber den sich anschließenden Kampf um das Bild der Wehrmacht in der Öffentlichkeit hat sie immerhin gewonnen. Der prominente Nazi-General Rommel wurde jetzt als Gesicht des angeblich sauberen Krieges der Wehrmacht präsentiert. Es ist interessant zu beobachten, wie die Behauptung, dass Rommel irgendetwas mit dem Widerstand zu tun gehabt habe, nun nach und nach in die Legende von der sauberen Wehrmacht eingebaut wurde. Besonders sein ehemaliger Stabschef, der spätere NATO-General Hans Speidel, rückte ihn in die Nähe des Widerstandes. Diese Indienstnahme des angeblich widerständigen Rommel stieß besonders nach dem Rehmer-Prozess, der von Fritz Bauer geführt wurde im Jahr 1952, auf wachsende Zustimmung. Der Generalstaatsanwalt Fritz Bauer argumentierte damals unter anderem mit Blick auf die vielen ehemaligen Wehrmachtssoldaten, dass die Widerständler eben keine Verräter und Eidbrecher gewesen waren, wozu sie die Nazi-Propaganda sofort gemacht hatte, sondern dass diese Männer und Frauen legitim und moralisch gehandelt hatten, gegen den Diktator und gegen das NS-Unrechtsregime gewaltsam vorzugehen. Diese zweite Phase der Heroisierung von Rommel, meine Damen und Herren, fiel nicht zufällig in die Zeit der Wiederbewaffnung Deutschlands und der Integration der deutschen Streitkräfte, der westdeutschen Streitkräfte in die NATO. Diese Entwicklung bildete auch den historisch-politischen Kontext für die Einweihung des Heidenheimer Rommel-Ehrenmals im Jahre 1961. Es zog ja eine direkte und vollständig unkritische Kontinuitätslinie zur NS-Zeit. Ich komme zur dritten Phase. In ihr vollzog sich nicht auf einen Schlag, sondern in mehreren Etappen die Dekonstruktion der Wehrmachtlegende durch die militärgeschichtliche Forschung. Ende der 1960er Jahre erschienen die ersten kritischen Forschungsarbeiten von Historikern aus dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg. Ich möchte hier zwei sehr verdienstvolle Kollegen namentlich nennen. Vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen ihren Namen, Manfred Messerschmidt und Klaus-Jürgen Müller. Den Höhepunkt der öffentlichen Aufklärung bildeten allerdings die beiden Wehrmachtausstellungen, die in den Jahren 1995 bis 2004 sehr große Beachtung in unserem Lande fanden. Man zählte mehr als 1 Million Besucher. Allgemein kann man sagen, je tiefer die historische Forschung in die Geschichte der Wehrmacht eindrang, desto deutlicher wurde, dass sie eben nicht völkerrechtskonforme Kriege geführt hatte, sondern völkerrechtswidrige und dass sie an vielen Verbrechen beteiligt war, eingeschlossen den Mord an den europäischen Juden. Rommel war ein wichtiger Akteur der Kriege Nazi-Deutschlands. Er war nun in diesen von der Forschung neu erarbeiteten Kontext einzuordnen, obwohl er während seines Einsatzes in Nordafrika mit der Ermordung von Juden nicht direkt etwas zu tun hatte. Während dieses Nordafrika-Feldzuges wurden allerdings andere Formen der Judenverfolgung praktiziert. In der Forschung dieser Dinge hat sich Wolfgang Proske, der hier aus der Region stammt, große Verdienste erworben. Beispielsweise wurden jüdische Zwangsarbeiter in großem Umfang im Stellungsbau eingesetzt. Man muss weiterhin wissen, dass der Holocaust nach dem Willen der politischen Führung in Berlin auch auf die Staaten Nordafrikas ausgedehnt werden sollte und auf den ganzen Nahen Osten. Ein SS-Einsatzkommando Ägypten unter einem SS-Offizier namens Walter Rauf hatte bereits organisatorische Vorbereitungen zur Ermordung von etwa 700.000 Juden Nordafrikas getroffen. Sie kamen nur wegen des Kriegsverlaufs nicht zur Ausführung. Dann nur einen einzigen Blick auf eine spätere Verwendung von Rommel als Befehlshaber auf dem italienischen Kriegsschauplatz. Hier gab er schlimme völkerrechtswidrige Befehle, die in ihrer Diktion an die verbrecherischen Befehle der Ostgeneräle erinnern. Sie atmen ganz den Geist der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Die dritte Phase also, meine Damen und Herren, war geprägt von der historisch-politischen Aufklärung. Jetzt verloren die Rommel-Verehrer weiter an gesellschaftlicher Akzeptanz. Der Einfluss der Afrika-Veteranen nahm ab. Im lokalen Bereich der Zivilgesellschaft wurden die kritischen Stimmen lauter, auch hier in Heidenheim. Und seit den 1990er Jahren verabschiedete sich die zivile deutsche Gesellschaft von der Geschichtspolitik der Nachkriegszeit, die man mit dem recht unglücklichen Begriff der Vergangenheitsbewältigung belegt hatte. Stattdessen entwickelte sie jetzt Schritt für Schritt eine demokratische Erinnerungskultur, in der für die Heroisierung von Krieg und Militär kein Platz mehr war und kein Platz mehr ist. Manche Wissenschaftler bezeichnen die neue Orientierung als postheroisch. Für die gegenwärtig agierenden Generationen gibt diese demokratische Erinnerungskultur einen Orientierungsrahmen vor, der auch die Maßstäbe zur Bewertung Rommels bereitstellt. Nun, meine Damen und Herren, was heute eingeweiht wird, ist da die Skulptur eines Minenopfers. Und daher kann ich nicht umhin, einiges zu diesem Thema auszuführen, was in der Recherche für mich schwieriger war als die anderen Dinge, mit denen ich vertraut bin. Der nordafrikanische Wüstenkrieg war geprägt nicht nur vom Panzerkrieg, das wissen alle, sondern auch vom massenhaften Einsatz von Minen als Kriegswaffen, und zwar nicht nur die deutsche Seite, sondern genauso die britische Seite. Panzer- und Personenminen dienten dazu, die Beweglichkeit der schnell vordringenden Panzerverbände einzuschränken und sich dadurch militärische Vorteile zu verschaffen. Genaue Zahlen der damals eingesetzten Minen sind nicht greifbar. Die Größenordnung lautet Millionen, vielleicht 20 Millionen oder mehr. Unter Rommels Befehl legten deutsche Pioniere des Afrikakorps beispielsweise in der Gegend der ägyptischen Kleinstadt El Alamein sogenannte Teufelsgärten an. Es handelte sich um Labyrinthe aus hufeisenförmigen Minenfeldern, deren Öffnungen in Richtung seines britischen Kontrahenten Montgomery wiesen. In ihnen sollte sich der Feind heillos verheddern und ihn dann verhindern, seinen Vorstoß fortzusetzen. Soweit also zur militärischen Funktion dieser Panzer- und Personenminen. Wie viele Menschenopfer der Minenkrieg kostete, ist nicht ermittelbar, weil Minenopfer in den Statistiken der Kriegsverluste nicht speziell ausgewiesen werden. Wer waren die Opfer des Minenkrieges? In erster Linie sicher die Soldaten der beiden Kriegsparteien. Es ist erhellend, meine Damen und Herren, sich einmal vor Augen zu führen, welche Soldaten aus welchen Nationen an diesem Wüstenkrieg teilgenommen haben, um auch das Minenproblem besser verstehen zu können. Beteiligt waren Briten, Südafrikaner, Inder, Australier, Neuseeländer, Araber, Tscherkessen, Juden, Franzosen, Männer aus den afrikanischen Kolonien Frankreichs, Amerikaner, Italiener, libysche Soldaten unter italienischem Kommando und natürlich auch Deutsche. Man sieht und staunt, die halbe Welt war irgendwie an diesem Nordafrika-Wüstenkrieg beteiligt. Darüber hinaus war die einheimische arabische Zivilbevölkerung vom Minenkrieg betroffen, also Tunesier, Libyer, Ägypter. Und niemand hatte sie zuvor gefragt, ob sie wohl bereit sein würden, den Aggressoren ihre Länder als Schlachtfelder zur Verfügung zu stellen. Die Kriegsparteien verlegten Minen in der Regel planvoll, um sie nach einer Schlacht wieder einsammeln zu können, gezielt räumen zu können und für einen nächsten Einsatz bereitstellen zu können. Wenn aber Zeitdruck war, zum Beispiel in Erwartung eines feindlichen Angriffs, kümmerten sich die Pioniere nicht mehr um irgendwelche Verlegungspläne, die sie dabei hatten, sondern warfen die Minen einfach von ihren LKWs oder Panzern ab in die Wüste, wo sie dann vom Sand bedeckt später nicht mehr auffindbar waren und mit dem Wüstensand wanderten. Bis heute werden Minen gelegentlich vom Wind freigeweht und vom Regen freigespült und glitzern in der Sonne. Sie wecken das Interesse nomadisierender Hirten, Männer, Frauen, Kinder, die ihre Neugierde dann nicht selten mit ihrem Leben oder einer Verstümmelung bezahlen müssen. Etwa 3.300 Menschen haben ägyptischen Angaben zufolge durch die explosiven Hinterlassenschaft des Zweiten Weltkrieges ihr Leben verloren. Allein seit man in den 80er Jahren anfing, Statistiken zu führen. Und 7.500 wurden seitdem verstümmelt. Das alleine in Ägypten, also die anderen betroffenen Länder, gar nicht näher betrachtet. Dem Land Ägypten fehlte und fehlt es noch an Mitteln, die betroffenen Gebiete komplett zu entminen. Seit 1981 konnten die Ägypter 40% der fraglichen Flächen von Minen räumen. 60% sind nach wie vor nicht sicher. Und wenn wir in demselben Tempo weiterarbeiten wie bisher, sagte dazu eine ägyptische Ministerin, wird es noch 100 Jahre dauern, bis alle Minen und Blindgänger bei uns geräumt sind. Die Landminen im Wüstensand aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges behindern auch die wirtschaftliche Entwicklung der Länder Ägypten und Libyen, wo Rohstoffe wie Öl, Erdgas und Erze unter dem verminten Wüstensand liegen. Für die einheimische Bevölkerung sind die Minen bis heute ein regelrechter Fluch. Die Skulptur Minenopfer hier in Heidenheim kann den Anstoß für eine Fülle weiterer Fragen und Nachforschungen geben. Und ich denke, dass die Aufstellung dieser heutigen Skulptur das anregen wird. Zu fragen wäre zum Beispiel, warum ist es so schwierig, verlässliche Informationen über die Anzahl der Minentoten des Nordafrika-Krieges zu erhalten? Gibt es Berichte über eingesetzte Minen, die später wieder geräumt wurden? Was wissen wir über die Opfer des Minenkrieges in den nordafrikanischen Ländern oder der einheimischen Bevölkerung? Einerseits während des Zweiten Weltkrieges, andererseits in den Jahrzehnten danach. Und weiter, welche Beachtung hat der Minenkrieg in den kriegsgeschichtlichen Darstellungen der beteiligten Länder gefunden. Wie schrieben die Deutschen, die Italienischen, die britischen Militärhistoriker über die arabischen Bewohner Nordafrikas? Wurden nach dem Kriege Verträge geschlossen? Verträge über die Entschädigung der einheimischen Opfer sowie über die Frage der Kosten einer systematischen Minenräumung? Gab es irgendeine Art der Wiedergutmachung? Alles offene Fragen. Die fortwährende Bedrohung vieler Menschen weltweit durch Minen bis in unsere Gegenwart hinein hat, und damit mache ich einen Sprung in die Gegenwart, hat in den 1990er Jahren zu einer großen internationalen zivilgesellschaftlichen Kampagne geführt. Das Ziel dieser Kampagne lautete, die Produktion und den Einsatz von Antipersonenminen generell zu ächten und zu verbieten. Dieses Engagement hatte, eigentlich wider Erwarten, einen riesigen Erfolg. Denn im Dezember 1997 wurde tatsächlich in der kanadischen Stadt Ottawa der Antipersonenminenverbotsvertrag unterzeichnet. Ihm unterschrieben in der Folgezeit 160 Staaten, etliche Supermächte jedoch leider nicht. Die internationale Kampagne zum Verbot von Landminen, so hieß diese zivilgesellschaftliche Vereinigung, wurde dann noch im gleichen Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Und seit 1999 ist der Vertrag bindendes internationales Recht. Und jetzt kommt der Wermutstropfen. Im Zuge seiner America First Politik holte Präsident Donald Trump, der Freund und Beschützer der amerikanischen Rüstungsindustrie und der National Rifle Association, im Januar 2020 zum Gegenschlag aus. Er hob das von seinem Vorgänger Barack Obama erlassene Verbot von Antipersonenminen wieder auf und erlaubte es den amerikanischen Streitkräften, diese Waffe wieder weltweit einzusetzen. Das, meine Damen und Herren, ist die aktuelle Lage. Sie mahnt uns einmal mehr, Rommels virtuellen Feldherrnhügel zu verlassen und uns mit den Opfern kriegerischer Gewalt zu beschäftigen, insbesondere mit den Minenopfern. Unsere Zivilgesellschaft und unsere demokratische Erinnerungskultur benötigen keine Wüstenfüchse als Vorbilder, sondern Menschen mit einer humanen und friedfertigen Gesinnung. Im militärischen und im militärnahen Milieu, also ich denke an die Bundeswehr, an die Reservisten, an die Veteranenverbände, gibt es noch immer Traditionalisten, vermutlich viele, die dem Vorbild Wehrmacht nachtrauern. Sie haben ein Interesse daran, dass den Vorzeigesoldaten und Säulenheiligen Rommel als traditionswürdigen Kriegshandwerker zu erhalten. Aber wir müssen sehen, das Umdenken ist nicht aufzuhalten. Die meisten Namen von Wehrmachtgenerälen, die in den 60er Jahren unter dem Schutz der Legende von der sauberen Wehrmacht zu Namensgebern von Bundeswehreinrichtungen auserkoren wurden, sind inzwischen getilgt auf der Basis von Initiativen aus der Zivilgesellschaft. Die verbliebenen zwei Rommel-Kasernen werden sich nicht halten lassen, seitdem deutlich geworden ist, dass Rommel nicht zum Widerstand des 20. Juli 1944 gehörte. Der neueste Traditionserlass der Bundeswehr von 2018 sagt zur Frage der Traditionswürdigkeit ganz unmissverständlich, ich zitiere, militärische Exzellenz allein genügt nicht. Würdig kann nur eine herausragende Tat für Recht und Freiheit sein, zum Beispiel im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, und das hat Rommel nicht zu bieten. Er gehörte einer anderen Welt an. Der Münchner Historiker Ludolf Herbst charakterisierte diese andere Welt im Jahre 1996 einmal folgendermaßen: Der Nationalsozialismus kam aus dem Krieg, fand im Krieg seine eigentliche Bestimmung und ging im Krieg schließlich unter. Ende des Zitats. Da kann man das Wesentliche daraus ablesen. Der geschichtspolitische Ort, an dem wir heute stehen, lässt sich auch an einer bedeutsamen Entschließung des Deutschen Bundestages vom 15. Mai 1997 ablesen. Unsere Volksvertreter bekannten damals das Folgende, ich zitiere: Der Zweite Weltkrieg war ein Angriffs- und Vernichtungskrieg, ein vom nationalsozialistischen Deutschland verschuldetes Verbrechen. Ende des Zitats. Hier stehen wir heute geschichtspolitisch, das muss jeder begreifen. Wenn wir so leichthin von Hitlers Lieblingsgeneral sprechen, muss uns immer vor Augen stehen, Hitler war nicht irgendein Staatsmann oder Oberbefehlshaber, sondern der Hauptakteur eben dieses Verbrechens. Er war der Jahrtausendverbrecher, so hat ihn jedenfalls Heribert Brandl vor kurzer Zeit in der Süddeutschen Zeitung bezeichnet, auch um den neuen Relativierern, den Vogelschiss-Verharmlosern, entgegenzutreten. Dies übrigens ganz im Sinne des eingangs zitierten Schriftstellers Ralph Giordano, der den Krieg als das Hauptverbrechen des Nationalsozialismus bezeichnet hatte. Die Welt des Berufssoldaten Rommel war, um eine Formulierung seines Biografen Ralph Georg Reuth aufzugreifen, die der Schlachtfelder und der Kasernenhöfe, die er nie verlassen hatte. Das stimmt. Rommel hatte sich in den 20er Jahren am Aufbau der illegalen, republikfeindlichen Schwarzen Reichswehr beteiligt. Im Widerstand hat sich Rommel nicht engagiert. Er war Mitwisser, von was genau ist nicht mehr zu ermitteln. Und er hat zumindest niemanden denunziert. Das, denke ich, ehrt ihn, dass er kein Denunziant war. Aber zum Widerstand gehörte er eben nicht. Damit wir uns richtig verstehen, meine Damen und Herren, Rommel wird den Status einer markanten Persönlichkeit der Zeitgeschichte auch zukünftig behalten. Aber die Bewertung seines Handelns hat sich im Laufe der Jahrzehnte grundlegend geändert und wird sich noch weiter ändern. Was wir heute hier verhandeln und was mit der Skulptur zusammenhängt, ist ja auch nur eine Etappe in einem noch längst nicht abgeschlossenen Prozess der Auseinandersetzung, sondern ein neuer Anstoß, sie weiterzuführen. Mit den Werten unseres Grundgesetzes, insbesondere mit dem zentralen Friedensgebot, hat die besagte Welt der Kasernenhöfe und Schlachtfelder nichts gemein. Das bedeutet, Rommel ist Geschichte, ist Kriegsgeschichte, NS-Geschichte. Ebenso wie Ludendorff, wie Hindenburg, wie Manstein, wie Jodl, wie Keitel und die vielen anderen. Sie haben uns heute nichts mehr zu sagen, jedenfalls nichts, das für unsere Zukunftsorientierung in irgendeiner Weise tauglich wäre. Sie sind Geschichte, Museum. Rommel, der Exponent des deutschen Militarismus, liegt außerhalb unserer Zeit, ja gegenläufig zu ihr. Wir schulden ihm nichts, nicht innerhalb des militärischen Milieus und schon gar nicht außerhalb. Die Erinnerungskultur unserer Zivilgesellschaft ist ganz anderen Werten verpflichtet, der Demokratie, dem Rechtsstaat, den Menschenrechten, der Freiheit und dem Frieden. Hier in Rommels Geburtsstadt wird fortan der Schatten der zerbrechlich wirkenden Skulptur eines Minenopfers auf das monumentale Feldherrndenkmal fallen. Aus meiner Sicht stellt diese Skulptur keine Ergänzung des heroischen Denkmals von 1961 dar, sondern ganz eindeutig ein Gegendenkmal. Der Krüppel lenkt den Blick auf die Opfer und diese werfen einen Schatten auf den prominenten Krieger und seinen Kriegsgeist. Um es zum Schluss noch einmal etwas allgemeiner zu formulieren. Auf der einen Seite steht das Symbol für die Kriegslogik der Vergangenheit, Auf der anderen Seite steht das Symbol für die Hunderttausende von Opfern des Nordafrika-Krieges, die uns zum Frieden mahnen. Das ist, denke ich, eine gute Basis für die Weiterentwicklung der Erinnerungskultur in Heidenheim. Und ich gratuliere der Stadt zu diesem zukunftsweisenden Schritt.